angesprochen worden, es gibt einfach im Moment noch zu wenig Journalisten auch hier, die das machen und die dann eben auch in die entsprechenden Schwierigkeiten geraten und das dann auch mal ausprobieren und dann auch den Druck erhöhen und dann wiederum werden vielleicht schöne Geschichten draus und so weiter. Es muss auch eine eigene Dynamik bekommen. Das dauert halt.
Danke für das Stichwort Aufwand. Da wollte ich noch darauf zurückkommen. Das Parteispenden-Watch-Projekt bei der Taz, wie aufwendig war das letztendlich und was hat es gekostet?
Das war schon relativ aufwendig. Also wir haben, ich glaube, so die grobe Zahl, die wir dann geschätzt haben, das waren 10.000 Euro oder so. Das ist jetzt für den Stern, wäre das natürlich ein Scherz. Für die Taz ist das schon eine erhebliche Summe, die wir da gewissermaßen investiert haben. Und zwar, ich glaube, so zu gleichen Teilen einerseits eben in die externe Beratung, die wir dann einfach gebraucht haben, also das, die jetzt veröffentlicht, aber die, also die, nur so die groben Eckpunkte, aber die, also es gibt auf jeden Fall, wir haben uns beraten lassen natürlich irgendwie, ihr habt uns da geholfen und wir haben aber auch in der Redaktion daran gearbeitet, also wir haben auch eben daran gearbeitet, das im Print irgendwie darzustellen und da haben wir über, ja auch Wochen, Monate fast irgendwie mit einem kleinen Team erstmal da uns durch die Daten ein bisschen gegraben und so und haben da auch sehr kontrovers teilweise darüber diskutiert. Also mein großartiger Datenklüber-Kollege Sebastian Reiser beispielsweise, der auch sowas oft der sowas gemacht hat irgendwie und der eben auch so ein Typ ist, der das sehr gut machen kann, weil der halt sehr beharrlich und geduldig irgendwie dann einfach immer weiter seine Anfragen stellt und sich da auch überhaupt nicht und auch in diesem, man muss diese Sprache sprechen irgendwie teilweise auch, man muss klug formulieren können, diese also man muss genau sowas eben im Hintergrund, man muss sehr strategisch vorgehen, wenn man weiß, okay, ich kriege es vielleicht erst in 3 Jahren, dann muss ich das so formulieren, dass ich auch dann noch was davon habe und so weiter. Der hat da viele interessante Dinge gemacht und der hat aber über den Parteispenden zum Beispiel gesagt, das ist Quatsch, da findet ihr überhaupt nichts raus, das sollte ihr rausfinden. Kann man machen in Sanken. Aber der, also das ist auch erstmal so eine Diskussion. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Fraktion irgendwie, wo wir am Anfang, ich muss sagen, ich war extrem begeistert, als wir damals einen Workshop gemacht haben. Da waren, glaube ich, auch viele Leute, wo wir dann so an so einem Samstag mal in den Tanz saßen mit so 10 Leuten oder was, glaube ich, einfach mal gesehen haben. Es gibt ja total spannende Tools, mit denen man sehr einfach Dinge tun kann, so erstmal, oder mit denen man bestimmte Sachen irgendwie sehr schön darstellen kann, so, dass sie dann irgendwie auf Taz.de sich nicht immer unbedingt öffnen lassen und dass es da irgendwie diverse Skripteinbindungsprobleme gibt und so weiter, das merkt man dann auch, aber wir sind da mit großer Begeisterung natürlich irgendwie losgeritten und haben irgendwie auch erstmal gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, die Geschäftsführung gibt uns da jetzt erstmal keinen Datenredakteur, also zeigen wir mal, was da so möglich ist, wir setzen uns da jetzt jede Woche hin und überlegen uns so eine kleine Anwendung. Wir haben dann so lustige Google-Bällchen teilweise von Interessanten. Also wir haben auch erstmal geschaut, was geht so und haben ein bisschen geübt quasi. Ich muss sagen, ich habe das ja auch mit Praktikanten gearbeitet und Volontären und manche meiner Kollegen haben dann auch manchmal so, wenn wir so Klausuren gemacht haben und ich da sehr begeistert irgendwie so Dinge vorgestellt habe, dann gesagt, ja, das machst du mal abends. Wir haben ja tagsüber zu arbeiten. Und so, also das sind so natürlich so Einzelmeinungen und beispielsweise dieser betreffende Kollege hat sich danach auch mal dafür entschuldigt irgendwann, interessanterweise. Es gibt da unterschiedliche Haltungen natürlich dazu und es ist so, man muss sich das sehr genau überlegen, weil also irgendwie in welchem Verhältnis irgendwie der Aufwand, den man reinsteckt und der Ertrag, den man dann rausholen kann, irgendwie zueinander stehen und so. Weil ich auch festgestellt habe, also natürlich, man muss sich da erstmal einiges antrainieren. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube ich, Journalisten ja häufiger, wenn ich das so beobachte, als ich empirisch in meinem Umfeld, jetzt nicht unbedingt immer VWL studiert haben in der Regel oder Sozialwissenschaftler sind, die extreme SPSS-Kenntnisse haben oder sowas. Ich hatte das Vergnügen, dass ich irgendwie ein bisschen mit SPSS zu tun hatte während meines Studiums, aber das ist ein Datenverarbeitungsprogramm oder ein Programm, in dem man eben auch ein bisschen aufwendigere Dinge sich darstellen lassen kann und so. Aber allein schon sich diese Sachen zu erschließen, da braucht es Geduld irgendwie. Die fehlt mir dann manchmal, da habe ich dann gelegentlich auch mal Lorenz geschrieben, das wie das mit diesen blöden Filialen jetzt auf dieser komischen Google-Map, warum das irgendwie schon wieder nicht richtig angezeigt wird und so. Also man muss sich da erstmal technisch irgendwie ein gewisses Know-how anschaffen und man muss dann eben auch schauen, wie man sowas vielleicht irgendwie in der Redaktion institutionalisieren kann. Das ist jetzt bei uns wahrscheinlich irgendwie so eine Phase, wo wir über so Dinge nachdenken können, langsam, weil wir erst Erfahrungen gemacht haben irgendwie, dass man dann bei der DPA natürlich teilweise auf eine Art schon weiter, wenn es nicht immer diese Online-Verknüpfung hat vielleicht. Aber es ist halt immer, also meiner Erfahrung ist es nicht so leicht, die Leute zu überzeugen irgendwie, teilweise. Wenn man dann allerdings so Dinge sieht, irgendwie, wie wir sie am Anfang eben gesehen haben, dann ist die Begeisterung doch manchmal ganz erheblich. Also wenn man irgendwie so eine großartige 3D-Animation der Proteste in der arabischen Welt sieht oder sowas und plötzlich merkt, hey, was ist da alles möglich? Das macht Spaß auch auf eine Art, beziehungsweise ist unglaublich informativ auf einen Blick. So, es gibt beispielsweise jetzt gerade gibt es auch eine wirklich sehr, sehr spannende Aufbereitung beim Guardian irgendwie von den Gerichtsverfahren, die es gab irgendwie nach den Protesten in London irgendwie, wo man dann sehen kann, wie werden die Leute verurteilt im Vergleich zu anderen Leuten, im Vergleich zu anderen Delikten irgendwie, werden die härter verurteilt, werden die schneller verurteilt, was sind da so, wo kommen die alle her, wie alt sind die so? Also man muss, glaube ich, irgendwie in diesem Prozess, wenn man in so einer Redaktion erstmal bestimmte Leute hat, die dafür begeistert sind, dann auch irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man versucht, einen Fokus zu finden, ein bisschen zu überlegen, was macht denn wirklich Sinn, auch erstmal nach so einer Phase, wo man ein paar Tools ausprobiert hat, ganz viel Quatsch auch gemacht hat im positiven Sinne, dann zu überlegen, okay, was ist wirklich ein Erkenntnisgewinn und dann der zweite Schritt, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, was interessiert denn die Leute daran? Also wir machen das ja für ein Publikum, was können die damit anfangen teilweise, was wollen die damit anfangen vielleicht? Manchmal muss man dann vielleicht auch ernüchternd sagen, klar interessieren die mehr die Telefontarife, manche Leute im Zweifel oder der Service eben, als die arabischen Proteste auf einer Art Roadmap. So.
Ich finde, was man beim Guardian auch häufig beobachten kann, ist, dass die mit sehr einfachen Mitteln arbeiten, also was ja gerade jetzt auch dem Datenjournalismus sehr zugutekommen, sind halt so Anwendungen wie bei Google Fusion Tables oder so, wo ich schon meine Daten hochladen kann und da relativ schnell eine eigentlich sehr ansehnliche, gutes Diagramm oder so auch interaktiv daraus erzeugen kann, was ich online einbinden kann. Also das ist schon gar nicht mehr so schwer. Man muss nicht unbedingt einen Programmierer haben, der einem da eine richtig schöne API dann programmiert. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass ich schon auch finde, dass diese Anwendungen so die Speerspitze des Datenjournalismus sein sollten, weil eben die Daten nochmal zur Verfügung zu stellen und zu sagen, dass man eben auch seinen Leser nochmal da reingucken kann, lassen will, finde ich schon auch die beste Möglichkeit, Datenjournalismus zu betreiben, auf jeden Fall. Also in Verbindung mit einem Online-Angebot, wo ich mir die Daten runterladen kann, selber auch über Crowdsourcing nochmal was herausfinden kann, womöglich, dass sich Geschichten weiterentwickeln und so weiter. Das ist ja auch total gut so als Leserblattbindungsinstrument und funktioniert dann auch für die Geschichte sehr gut. Also mir ging es gar nicht darum zu sagen, man braucht online nicht für Datenjournalismus, aber es ist vor allen Dingen so ein Bedürfnis, das auch ein bisschen niedrigschwelliger sozusagen anfangen zu lassen.
Ich glaube, dass das auch ein ganz zentraler Punkt ist und ein ganz wesentlicher, den hier gerade schon anklang, dass man eben bestimmte Dinge auch transparent macht, dass man auch das eigene journalistische Handeln transparent macht und dadurch sich auch sehr viel stärker überprüfen muss, dass man sehr viel stärker diese Diskussion führen muss eben. Irgendwie, was geben wir da eigentlich raus, wie sinnvoll ist das eigentlich, was wir da machen, weil die Leute können das danach nämlich nachschauen, die können das dann auch im Zweifel nachrechnen, wenn sie Lust darauf haben. Also das ist dann Online-Journalismus im allerbesten Sinne.
Ich denke an meine Kollegen in der Redaktion, ich denke an mich, ich bin Historiker, das sind Kunsthistoriker, das sind Literaturwissenschaftler. Das klang eben schon an, die kommen nicht unbedingt mit Statistik um. Das ist allein schon im normalen redaktionellen Alltag zu sehen, dass auch viel Schmuh in der Zeitung steht, wenn es um Statistik geht. Was muss passieren?
Also was wir in den Seminaren immer am Anfang machen, so eine kleine Übung, die Gefangenenstatistik nach Bundesländern, ja, also alle 3 Monate rausgegeben vom Statistischen Bundesamt, wie viel in Bundesländern in deren Justizvollzugsanstalten Belegungsplätze sind und wie viele Leute da drin sitzen. Und einfach, wenn man das sich in Excel mal anschaut, das bekommt man auch vom Stabu in Excel, und mal eine einfache Berechnung macht, nämlich guckt, wie viel Prozent der Plätze sind belegt, dann kommt man da total schnell zu einem Ergebnis, was man verwursten kann, nämlich dass in Bayern über 100% der Plätze belegt sind, also wir haben eine Überbelegung, und in Hamburg haben wir 70%. was angesichts der Tatsache, dass in Hamburg gerade vor ein paar Jahren eine neue Justizvollzugsanstalt gebaut wurde, mit der Begründung, dass wir Platz brauchen, nochmal umso spannender ist. Und das hat auch ein Kollege jetzt für das Hamburger Abendblatt geschrieben, ist eine einseitige Abhandlung darüber geworden, ein echter Aufregertext. Und da reicht einfach eine einminütige Aktion per Excel aus, um das rauszufinden. Und das ist bei ganz vielen datenjournalistischen Geschichten auch so, dass man, wenn man im Kleinen anfängt, kann man schon auch viel finden und darüber auch Begeisterung schaffen. Also das haben wir dann immer an dem Punkt auch, dass die Leute sagen, ja gut, das will ich jetzt aber auch können, wie geht das? Und das ist nicht schwer, über so Programme wie Excel mal zu sortieren oder einen Prozentwert zu berechnen oder so. Und das geht auch bei überschaubaren Datensätzen, das müssen nicht 16.000 sein, sondern, mein Gott, das sind jetzt zwei Werte für 16 Bundesländer. Das war relativ überschaubar, das konnte man sogar ohne Scrollen überblicken. Und wenn man es dann einmal noch sortiert und macht sich ein Diagramm draus, dann hat man schon den Punkt, an dem man seine Recherche starten kann und eine Geschichte hat, die ja auch niemand anderes in dem Moment hat. Das ist ja der große Vorteil von dieser Arbeitsweise, dass auch dann ja, einfach mehr Zeit ist, um die Geschichte zu Ende zu recherchieren, um eben zu den entsprechenden Behörden, Gefängnis und so weiter hinzufahren, um das rund zu machen, hat man einfach dann mehr Zeit, weil die Geschichte eben nicht übermorgen verbrannt ist, weil es keine PK gab und so. Also,
Ich finde, man kann sogar allerdings bei der Ausgangsfrage, wenn es darum geht, ja, sozusagen der Kulturwissenschaftler und so weiter, irgendwie, was kann das auch bringen? Man kann sogar noch einen Schritt zurückgehen und es bringt auf was ganz, ganz Banales irgendwie, dass man sich mit Quellen erstmal beschäftigt, auch bei Zahlen irgendwie. Ich war wirklich, ich habe ja so ein Buch recherchiert über junge Menschen und so, was sie im Internet machen, und habe da immer versucht, natürlich die Primärquellen zu finden. Und ich war echt teilweise entsetzt, also was da kolportiert wird. Und es gibt natürlich, man weiß, es gibt irgendwie, wenn ich mir den Stern anschaue, wenn ich mir den Spiegel anschaue, wenn ich mir Neon anschaue, da weiß ich, da gibt es eine Dokumentation irgendwie, da werden Fakten gecheckt. Aber ansonsten, ich habe beispielsweise das Beispiel, was mich immer noch am nachhaltigsten geprägt hat, irgendwie 40% aller Mädchen unter was weiß ich was würden sich gerne Schönheits operieren lassen. So, dann habe ich gedacht, wow, das ist ja krass. Dann habe ich irgendwie mal geschaut, so, woher ist das, was ist das? Das war so eine Erhebung dann, die irgendwo, zack, und habe dann ein bisschen, bin dann von einem aufs andere und zack, 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 zack zurück. Und dann war ich irgendwann an der Primärquelle und habe festgestellt, okay, nee, nicht 40% aller von denen, sondern es gibt irgendwie so und so viele und von denen wiederum 40, also es war völliger Quatsch. Und da stand in wirklich überregionalen, sehr renommierten Zeitungen, und zwar überall. Und das wurde dann immer, das trägt sich immer weiter. Und das ist auf so eine ganz banale Art, kann auch so eine datenjournalistische Auseinandersetzung erstmal teilweise bei Leuten das wissen, okay, irgendwo kommt das Zeug her. Das sind teilweise Leute, die Interessen haben, das sind teilweise auch und so weiter. Also diese Metadiskussion natürlich, die dann weiter, aber man sollte sich immer erstmal anschauen, woher man das hat. Und das ist natürlich im Tagesgeschäft schwierig und auch Online-Tagesgeschäft schwierig, aber ich glaube, man muss sich dazu zwingen, einfach dieses Zeug nicht einfach zu fressen, sondern zu schauen irgendwie, okay, und das ist wirklich, das war jetzt nur ein Beispiel, aber ich bin da auf haarsträubende Dinge gestoßen, so, und ich glaube, das hat mir auch diese Excel-Auseinandersetzung dann irgendwie mal wieder gezeigt, und das kann man damit, glaube ich, auch zeigen, schaut, wer hat das gemacht und stimmt das wirklich? 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 Also
es ist, Es ist extrem aufwendig. Das klingt bei allen, die wir diskutieren, immer wieder durch. Die Frage ist jetzt dann auch noch, wie lässt sich dieser Aufwand rechtfertigen? Wie kann man eine Geschäftsführung eines Verlages eben auch klar machen, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu betreiben? Wenn ich jetzt mich recht erinnere, hat die Taz an dem Parteispendenwatch-Projekt 12 Leute insgesamt arbeiten lassen. Und Wie lässt sich das rechtfertigen gegenüber einer Geschäftsführung eines Verlages?
Ja, ich muss das ja ab und zu verkaufen. Und also ich sage eigentlich grundsätzlich geht es bei Datenjournalismus nicht um den Scoop, also um irgendwie einen Skandal, sondern es geht um Hintergrund oft. Ja, also ich fand es ziemlich klar bei dieser Parteispendengeschichte, da kommt kein Skandal raus. Der Skandal ist das, die 80% der Parteispenden nicht offen liegen, nicht dokumentiert werden. Weil die 110.000 Euro werden nicht dokumentiert, die werden auch nicht der Bundestagsverwaltung in irgendeiner Form offengelegt. Ja, da gibt es einen Gutachter, der eine Stadt eben erklärt, das ist alles in Ordnung bei der Partei. Wir wissen nicht, wie viel Parteispenden in der Höhe von 9.999 Euro die Parteien kriegen. Das wissen wir einfach nicht. Das weiß der Bundestag nicht. Ne? Also es ist, wenn man sich jetzt anguckt, das ist lächerlich. Die kriegen die Sachen offenbar als Faxe, diese Parteispenden, wirklich, nicht mal irgendwie als Excel-Tabellen oder so. Und das fand ich jetzt war der Skandal an der Geschichte. Das konnte man damit schön machen. Die Skandale, die da drin steckten, die waren schon entdeckt worden. Aber was jetzt beispielsweise schön war, und das ist der Punkt, es geht um eine Nachhaltigkeit. Diese Parteispendengeschichte bei der Taz, die können wir jedes Jahr ein Update machen. Wir haben da 1994 jetzt die Daten drin. Und beispielsweise hat dann jemand mal nachgeguckt, als dieser Saudi-Arabien-Panzer-Geschichten, konnte man mal gucken, hat man die Namen der Firmen eingegeben, die da dran profitieren werden, die haben natürlich schön gespendet in den letzten Jahren. Das kann man dann eben mal schnell nachgucken. Und wesentlich mehr einfacher, als das eben in diesen PDFs der Bundestagsverwaltung darum zu wühlen, die eben nicht durchsuchbar sind. Das muss man auch, PDFs können ja durchsuchbar sein, wenn es Text ist, da es aber Grafiken sind, weil es kopierte Ausdrucke sind, ja, kann man die nicht mal durchsuchen. Also könnte man unterstellen, da ist eine gewisse Absicht hinter. Das sei mal dahingestellt. So, aber wie rechtfertigt man das gegenüber einer Geschäftsführung oder einer Verlagsseite? Es rechnet sich, wie gesagt, aus Nachhaltigkeitsgründen. Es geht darum, auch ein Rechercheinstrument für die Redaktion selbst zur Verfügung zu haben. Ja, also wir hatten erst ein Tool gebaut für die Taz-Redaktion, wo sie in diesen Datensätzen wühlen konnten mit diesem Tool. Und das Tool haben wir dann einfach noch veröffentlicht. Wir haben so ein bisschen überarbeitet, dass es man quasi der Öffentlichkeit auch zur Verfügung machen konnte. Also so eine Art Zweitverwertung, wenn man so will. Und sonst ist es so, die Argumentation beispielsweise der Fluglärmkarte war, ihr kriegt dadurch Leser auf eure Seite, die nie Taz lesen würden, weil sie es ideologisch ablehnen oder weil sie gar nicht wissen, dass es die Taz gibt oder was auch immer. Aber Fluglärm ist halt erstmal, das interessiert auch eben den reichen Villenbesitzer irgendwo im Südwesten Berlins, der Angst hat, dass jetzt eine Villa die Hälfte nur noch wert ist. Und der kommt dann auf taz.de und guckt sich vielleicht da um. Also es ist so eine Art, nennt man Honeypot und so diesem Web Englisch. Also man lockt Leute an. Ja. Und das heißt, die Klickzahlen steigen, das heißt, die Sichtbarkeit der Seite steigt bei Google, also das ist jetzt der Aspekt Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing. Man sammelt Links ein, ja, die beispielsweise hat die Zeit online hat, durch diese Vorratsdatenanwendung, die wir auch ins Englische übersetzt haben gemeinsam, hat Links von der New York Times etc. gekriegt. Das sind Links, die kann man nicht bezahlen, wenn man versucht, das die kann man nicht kaufen. Ja, als Marktversuch. Es gibt ja, sagen wir mal, eher Graubereiche beim Suchmaschinenoptimieren auch, wo Leute eben Links kaufen und da werden Deals gemacht. Und das wäre wesentlich teurer gewesen, diesen Effekt, was einzukaufen, als das, was die ausgegeben dafür, uns das haben machen zu lassen. Ja, also so kann man einfach auf Verlagsseite auch argumentieren. Es geht sicherlich auch Leuchtturmgeschichten zurzeit, vor allem in Deutschland ist das noch, kann man sich damit profilieren als Zeitung. Aber wie gesagt, ich glaube, letztendlich ist es auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Dieses Parteispenden-Ding könnte so lange laufen, wie es die Bundesrepublik gibt. Ne? Oder solange es Parteispenden gibt. Und wird immer nützlich sein. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht der Skandal, nicht der Scoop, der da rauskommt, aber es hat eine Langfristigkeit da drin. Und ich muss noch einen Satz sagen. Also ich finde, mir geht es darum, dass Datenjournalismus kein unscharfer Begriff wird. Das ist gerade so ein bisschen, das beobachten wir auch in der Open-Data-Szene, wo es um die Offenlegung von öffentlichen Datensätzen geht, dass sich mittlerweile alle irgendwie Open-Data jetzt nennen, wenn sie einen Datensatz zugänglich machen. Es geht, finde ich, was hier gerade diskutiert wurde, das ist Recherche. So. Und da recherchiert man halt mal eine Excel-Tabelle, aber das ist für mich noch kein Datenjournalismus. Also sich eine Excel-Tabelle irgendwie anzugucken.
Kommt halt, glaube ich, darauf an, welche. Also, du argumentierst ja eher von der Darstellungsform her, sozusagen. Und das ist eine ja, klar. Aber das ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die zentrale Diskussion ist. Mir fiel gerade nur noch ein interessantes Beispiel ein zum Thema Nachhaltigkeit, weil tatsächlich, das haben wir bei der Taz dann auch gemerkt, als dann beispielsweise die Diskussion um so Waffenlieferungen oder sowas aufkam. Da kann man natürlich ganz schön dann einfach mal hingehen und dann hat unser Forscher von Hermann Josef Tenhagen irgendwann einfach mal das, auch so ein paar Waffenhersteller da eingegeben oder so. Also da gab es dann so Waffenlieferungen dann in den Nahen Mittleren Osten. Und da, also es gibt immer wieder Anlässe, wo man sich für bestimmte Dinge interessiert, wo man sich auch dafür interessiert, wie die Verbindungen sind zwischen bestimmten Firmen, zwischen bestimmten Personen und der Politik. Und insofern macht das natürlich, lohnt sich das natürlich. Und ich glaube, um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, aus Verlagssicht oder aus Geschäftsführungssicht, ist es natürlich tatsächlich auch eine Möglichkeit, eine Marke auf eine Art zu prägen. Und ganz banal gesagt, ist natürlich die Taz eine Zeitung, die gerne irgendwie auch innovativ ist auf eine Art. Also das gehört schon, glaube ich, zu unserem Markenkern, wenn man so möchte. Und deshalb macht das einerseits Spaß und andererseits macht sich das auch nicht schlecht. Und deshalb gibt es sowas natürlich auch dann ein bisschen Geld. Also es lohnt sich ja auch tatsächlich, weil man weiterhin irgendwie bestimmte Dinge anbieten kann, weil man das auch nochmal rausholen kann, was ist bei diesem Parteispendenbericht eben was zeitlos sind auf so eine Art, also das kann man noch wieder verlinken und so. Die andere Frage ist dann halt, wie viel, wie gesagt, ne, die Leute da an Zeit investieren und was sie dann machen, aber es ist eine großartige Sache, die auch in Zukunft noch Informationen zu finden.
Okay. Zum Schluss gerne noch eine Frage zum Berufsbild. Sie sind Deutschlands wahrscheinlich erste festangestellte Datenjournalistin, die auch so genannt wird.
Naja, wenn man es dazu nennen darf. Ne? Also das ist ja die Schreibposition, wenn ich jetzt der Definition folge, dass ich eigentlich Online-Anwendungen machen müsste, dann bin ich es nicht. Weil das mache ich im Moment nicht, sondern ich mache halt vor allen Dingen Datenrecherche und die Aufbereitung begleite ich zwar auch mit, aber das muss nicht unbedingt im Internet.
Dann sind Sie also nicht die ersten deutschen Datenjournalisten.
Haben wir doch einen Scoop hier und was man twittern kann. Zum Berufsbild finde ich sehr interessant, das, was Lorenz gesagt hat. Er möchte nicht, dass der Begriff unscharf wird, aber ich glaube, da ist einfach sehr gut nochmal, da könnte man nochmal gut dran darstellen, was alles zusammenkommen muss, um eigentlich zu Datenjournalismus zu führen. Ich glaube nämlich schon, dass es so ist, dass die Leute, die wirklich guten Datenjournalismus machen wollen, dass die eben erstens keine Angst vor Zahlen haben dürfen. Und es ist im Journalismus nun mal immer noch so, dass man punkten kann, wenn man sagt, ich hatte in Mathe auch eine 4-. Ne? Und das ist irgendwie ein falsches Verständnis davon. Es hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass einfach die Anzahl der Leute, das Verhältnis der Leute, die im Journalismus sind und Geisteswissenschaften studiert haben, das ist erstens nichts Verwerfliches und hat zweitens häufiger auch mit Daten zu tun. Also wenn man Gesellschaftswissenschaften macht, Soziologie und dergleichen, dann kann das eben auch sehr viel mit Daten schon zu tun haben, unter Umständen mehr, als wenn man jetzt vielleicht Wirtschaftswissenschaften studiert hat. Und dass auf der anderen Seite eben keine hohe Technikaffinität da ist im Journalismus. Das ist sicherlich so, dass die Leute, die hier sind, sehr großes Interesse haben an Technik, an Informationstechnik, daran, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich arbeite eben auch schon seit mehr als 10 Jahren in der Journalistenaus- und Fortbildung. Und ich will da überhaupt nicht lamentieren. Ich finde auch, dass sich das verändert und verbessert. Die Einstellung derjenigen, die in den Journalismus gehen, also verbessert jetzt natürlich aus meiner Sicht heraus, dass ich das gut finde, wenn Leute technikbegeistert sind. Also ich meine damit nicht, ich finde Atomkraft gut, sondern ich habe hier Tools zur Verwendung oder zur Verfügung, die ich verwenden kann, um besseren Journalismus zu machen. Aber es ist schon immer noch eine Art Missionieren. Ich habe gerade einen Lehrgang abgeschlossen, 3 Wochen Online-Lehrredaktion an einer evangelischen Journalistenschule in Berlin, unter anderem auch mit Lorenz Beteiligung, weil wir ganz explizit gesagt haben, wir wollen, dass Leute die Gelegenheit bekommen, da einen Journalismus zu machen. Und Lorenz eben, der schon 2-mal vorher da war, in demselben Jahrgang, nochmal eingeladen haben, um zu sagen, dann hilf du mal dabei, beim Brainstorming erst, was können da für Ideen dabei rauskommen und dann auch bei der Umsetzung. Und dann ist eben bei allen ein Ergebnis rausgekommen und alle 3 Gruppen, die das gemacht haben, also es waren von 16 Leuten, die da in dem Lehrgang sind, waren es 5, die sich entschieden haben, da was zu machen in der Richtung. Bei allen ist ein Ergebnis rausgekommen und bei allen war der Frust ziemlich groß, wie eigentlich unzulänglich sie dieses Ergebnis fanden. Ich fand das nicht, aber es ist eben so die Vorstellung gewesen vorher, dass man jetzt da was ganz Verrücktes dann machen kann und dass da was Irrsinniges bei rauskommt, dass man jetzt ungefähr so in einer Woche diese Vorratsdatenanwendung da auf die Beine stellt. Ne? Auch das ist jetzt nicht überheblich gemeint, sondern diese Begeisterung ist ja toll, dass die da ist. Aber dann stellt man eben mal fest, dass es unglaublich viel Recherche ist, dass man sich auf einmal mit Zahlen und Definitionen und Verhältnissen von Zahlen rumschlagen muss und dass man überprüfen muss, habe ich das denn jetzt eigentlich richtig interpretiert? Und ich habe schon den Eindruck, dass das was ist, was in der journalistischen Ausbildung auch einfach immer noch zu kurz kommt. Also es geben sich viele Mühe, das zu ändern. Es gibt ja auch in der Henry-Nannen-Schule jetzt Datenjournalismus und ich glaube bei Axel Springer auch und wahrscheinlich an der Deutschen Journalistenschule oder vielleicht da noch nicht, ich weiß es nicht genau, aber das, dann ist es auch gut, dass es diesen Hype gibt. Ne? Es wird ja auch häufiger mal kritisiert, ja, Datenjournalismus hat so einen Hype und jetzt finden alle Datenjournalismus toll und so weiter und so fort, in 3 Jahren spricht keiner mehr davon. Ist egal, Hauptsache es gibt jetzt diesen Hype und die Leute werden mal mit der Nase drauf gestoßen, dass man auch andere Geschichten machen kann, die mit Technik und Zahlen zu tun haben.
Dass man vor allen Dingen auch die Themen, die so aufpoppen, auch noch weiter fragen kann, wenn man die Daten auch noch recherchiert. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Vorteil von Redaktionen, wenn sie sagen können, unsere Redakteure sind in der Lage, eine Statistik auch selber auszuwerten. Wir sind nicht davon abhängig, was das Statistische Bundesamt oder irgendein Ministerium uns ja jetzt in der Pressemitteilung vorauswertet. Also es hat auch was mit einer Kontrollfähigkeit im Journalismus zu tun. Und was so das Berufsbild angeht und die Implementierung sozusagen in den Redaktionen. Ich glaube, dass der Anfangsaufwand einfach relativ groß ist und deswegen noch gescheut wird und man deswegen relativ viel Begeisterung mitbringen muss im Moment, um damit anzufangen, weil einfach Menschen, die noch nicht so viel mit Tabellen gearbeitet haben, eine Zeit brauchen, bis sie wirklich sicher damit sich zurechtfinden können und bis sie sich dann auch irgendwann so sicher sind, dass sie irgendwelche Statistiken, die reinkommen zu ihrem Themengebiet, einfach mal anschauen, auf eine Karte auftragen, sortieren, berechnen irgendwie und eben selber auswerten und gucken, steckt da was für mich drin. Und das trauen sich einfach noch viel zu wenige im Moment und dafür braucht man aber auch eine gewisse Arbeitserfahrung und insofern ist das ein Prozess, der viel am Anfang viel Investition sozusagen bedeutet von Zeit, von Ressourcen, aber am Ende eben dann ja auch Renommee bringt und auch einen Gewinn in der Berichterstattung, auch inhaltlich.
Vielen Dank. Zum Schluss würde ich gerne eine kurze Fragerunde noch einläuten. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dann wäre jetzt die Zeit. Bitte dabei erst melden. Ich habe ein bisschen mit Google View-Themen von Zweck.